Ja, sondern, und da finde ich, und das ist genau die spannende Frage. Wie gehe ich jetzt ran? Also, wie schaffe ich jetzt wie komme ich mit dem Menschen jetzt auf eine Situation, wo er sozusagen sich einen Plan machen kann, um dann in die Umsetzung zu gehen, egal was es halt heißt.
Das ist es, er muss sich einen Plan machen können. Viele sind in diesem Blindflugmodus, die wissen nicht, was tue ich jetzt? Ist es alles schlimm? Ich meine, ich kann ja vom Scheitern erzählen. Ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit echt dumme Fehler gemacht. Also Einkommen gleich ausgegangen. Also das, was reingekommen, ich habe das Finanzamt vergessen. Und plötzlich stand das Finanzamt vor der Tür und sagte, du, wir wollen jetzt 20.000 Euro haben. Puh, die hatte ich natürlich nicht. Da konnte ich nachts nicht einschlafen. War mir wirklich echt übel, da ging es mir nicht gut. Ich habe das alles irgendwie gewuppt, das ist okay. Und mit dem Finanzamt eine Ratenzahlung ausgemacht. Und das hat sich ja auch, weil ich nie irgendwie ein Auftragsloch hatte, hat sich das alles innerhalb von wenigen Monaten wieder amortisiert. Das war okay. Aber in dem Moment war es einfach schlimm. Er ist mir heiß und kalt geworden. Ich war nicht in der Lage, irgendwie klar zu handeln, als ich diesen Brief aufgemacht habe und die mir sagten, 20.000 Euro. Da ist vor mir ein rotes Tuch gefallen und es war alles weg. Jede Handlungsmöglichkeit war weg. Und aus diesem Modus muss man rauskommen. Also die Veränderung ist erst einmal ein Schock. Und wenn ich da rauskomme, dann kann ich handeln, dann kann ich planen, dann kann ich überlegen, in welche Richtung gehe ich denn. Aber erst einmal muss ich aus diesem Schockzustand rauskommen.
Das verstehe ich total gut. Ich habe das ist auch das, als ich mich selbstständig gemacht habe, was die meisten Leute gesagt haben: Pass auf, wenn im zweiten Jahr das Finanzamt das erste Mal kommt und dann irgendwie die erste hohe Zahlung so weitergeht. Und was auch ganz kurze Randgeschichte: Ich durfte ja im Februar auf einer Konferenz in den USA sein und da hat Kevin Hart gesprochen, der Komiker, der mittlerweile, ich weiß nicht, 250, 300 Millionen schwer ist oder sowas. Und der ist auch gefragt worden, so was ist so Fuck-ups in deinem Leben? Und dann hat er gesagt, naja, als ich meinen ersten richtigen Check bekommen habe, über $200.000, habe ich es einfach ausgegeben und dann habe ich die nächsten 2 Jahre dafür gearbeitet, die Finanzen, also sozusagen die Steuern für das Ding zu bezahlen und habe aber damit, war nicht in der Lage, die Steuern für das zu bezahlen, was ich jetzt verdiene und war dann, also 2 Jahre war er in diesem Zirkus von der, er ist einfach, muss nachbezahlen drin.
Ja, sicher. Ich denke, da kann man auch drüber sprechen. Das macht nicht nur uns menschlicher, sondern es zeigt auch anderen Leuten, hey, bei mir läuft auch nicht immer alles glänzend und sauber. Auch das ist etwas, worüber man in Veränderung echt mal sprechen muss. Das ist ein Tabu, mal über Fuck-ups zu sprechen, über Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber genau das würde ja Mut machen. Also wenn irgendjemand selbstständig werden möchte, wenn sich irgendjemand von den Hörern, Zuschauern selbstständig machen möchte, ja, man kann Fehler machen.
Ja, total.
Mit dem Finanzamt.
Und es ist okay. Es ist einfach. Es geht dann, wenn du einen Plan hast, ne?
Ja.
Frage, leichter Kontext-Switch. Wenn du jetzt in den Unternehmen unterwegs bist, dann werden die wenigsten Leute vermutlich dich ja anrufen und werden sagen, naja, wir wollen mal Change machen, sondern die sagen sowas wie, wir wollen agiler werden, schneller werden, Qualität steigern, wir haben hier irgendwie ein Projekt, was nicht funktioniert, irgendwie solche Geschichten. Warum rufen sich die Leute hauptsächlich?
Ja, wegen der Symptome, nie wegen der Ursachen. Also es ist nie, dass sie sagen, Mensch, unsere Kultur ist dem nicht gewachsen, was wir jetzt hier in der nächsten Zeit vorhaben, sondern da funktioniert die Kommunikation in dem agilen Team nicht, da ist irgendetwas anderes schief oder sie wissen nicht, wie der nächste Schritt in der Digitalisierung zu machen ist. Alles Mögliche. Aber es sind nie die wirklichen Probleme.
Lass uns in das Thema Kultur mal direkt ein bisschen tiefer reingehen, weil Kultur ist. Was ist für dich die Unternehmenskultur und wie sieht eine gute Unternehmenskultur aus?
Okay, was ist Kultur? Kann man kurz wahrscheinlich sagen, ist immer dann, wenn keiner zuguckt. Das, was die Leute machen, ohne dass sie sich beobachtet fühlen, ohne dass sie sich an irgendetwas gemessen fühlen. Wenn das Licht ausgeht, wie handle ich, wie denke ich über mein Unternehmen, über meine Kollegen, wie verhalte ich mich? Das gehört alles mit zur Kultur, denn das prägt, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen. Ja, und eine gute Kultur gibt es wahrscheinlich viele Ausprägungen. Ich mag persönlich eine offene, eine ehrliche Kultur, in der es auch mal krachen darf, aber in der es eben nichts Hinterrücks gibt. Und sowohl auf einer Ebene als auch über die Hierarchieebenen hinweg dass klar kommuniziert wird, dass da nichts hinter den Berg gehalten wird. Das sind für mich wichtige Punkte in der Kultur.
Ich teile deine Meinung. Wenn wir in Richtung Kommunikation reingehen, ich habe mal von einer Bank, von einem Berater das gehört, der hat gesagt, ich habe den Namen der Bank vergessen, aber da hat er gesagt, wenn du als Führungsebene keine Geschichte vorgibst, dann machen die Mitarbeiter ihre eigene Geschichte. Und der Slogan dieser Bank auf Mitarbeiterebene war, Schlechtes muss nicht günstig sein.
Oh.
Wo du merkst, wie die Leute zu diesem Unternehmen stehen. Also
Wahnsinn.
Tough, schlecht einfach. Ne?
Ja.
Also richtig desaströs, wo du merkst, okay, hier läuft es gar nicht, hier ist jetzt wahrscheinlich Messerkampf angesagt und Überleben. Ne? Jeder ist sich selbst der Nächste, wie kriege ich meinen Job und meine Brötchen ins Sichere.
Ja, ja. Das ist das, was du gerade vom Gallusviertel erzählt hast.
Ja.
Und dann sich mal zu überlegen, wenn du dann in der Wohnung drin bist, du hast alle Schlösser, alle Sicherheitsschlösser abgeschlossen und was passiert jetzt mit der Frau da draußen? Mhm. Das, was dann passiert, machen die Leute den Unterschied.
Ja, 100%. Jetzt ist für mich die Frage, wie viel offene Kultur ist denn okay, weil es ja auch viele Informationen, Gespräche gibt, gerade wenn es um Strategie geht oder wenn es um Zahlen geht, wo ja unglaublich viele Unternehmen total intransparent sind, wo Mitarbeiter nicht wissen, was die anderen verdienen, wo du halt weißt, okay, da ist, wo du auch moralisches Thema hast, also wo du halt weißt, ich habe jetzt jemanden auf eine Position eingestellt, der verdient 10.000 Euro mehr im Jahr als der andere, obwohl die gleiche Aufgabe machen. Mhm. Eigentlich müsste ich den anderen jetzt nachziehen, damit es fair wäre, aber ich kann mir die 10.000 Euro halt auch sparen. Ne?
Mhm, ja.
Also, klar, plus halt finde ich im Unternehmerischen heute interessant, dass halt oft gar nicht die Möglichkeiten genutzt werden. Also bevor ich einem Mitarbeiter 10.000 Euro mehr Gehalt gebe, könnte ich auch mit ihm darüber reden, ob er nicht vielleicht einen neuen Fernseher haben will, eine Kaffeemaschine, ein Auto oder was weiß ich, was ich alles von halt absetzen kann, was halt logisch und sinnvoll ist, was fürs Unternehmen wirtschaftlich halt viel interessanter ist und für den Mitarbeiter auch.
Mhm.
Und viele dieser Gespräche passieren ja unter versteckter Tür, weil ja auch die Leute gar nicht den Druck haben wollen. Also in dem Moment, wo jemand weiß, ich muss sozusagen für x-tausend Euro Kunden akquirieren oder Arbeit leisten, sonst lohne ich mich nicht, hast du ja auf einmal Druck.
Ja.
Wie viel sollten die Leute wirklich wissen, die im Unternehmen arbeiten?
Ich glaube, dafür gibt es kein Patentrezept. Mhm. Man kann nicht sagen, Dinge A, B und C musst du erzählen als Unternehmer, als Führungskraft. Ansonsten läuft der Laden nicht. Es gibt, glaube ich, vieles, was man kernprägnant sagen kann, aber nie so randscharf zu den, abtrennen kann. Es gab ja mal, wer hat es gesagt? Ne, ein Teil meiner Antwort würde sie verwirren oder so, verunsichern.
Ja.
Das ist ein furchtbarer Spruch. Also dann brauche ich gar nicht anfangen. Es gibt Dinge, die behalte ich für mich als Unternehmer. Ja. Die behalte ich auch im Führungskreis für mich, für uns. Da ist es aber klar, dass wir gar nicht erst nach draußen gehen und sagen, wir wissen da was, aber wir erzählen es nicht.
Ja.
Das geht dann halt einfach.
Oh ja, total. Ja.
Und ansonsten ist es wirklich eine Frage des blöden alten Bauchgefühls.
Ich
muss versuchen, mich in die Leute reinzuversetzen. Was müssen die wissen, um wirklich vernünftig arbeiten zu können, um hier motiviert zu sein und gerne in diesem Unternehmen zu sein?
Ja.
Und das, was du gerade sagst mit dem Geld, das ist eine Schwarz-Weiß-Lösung. Wir haben aber nicht nur Schwarz-Weiß. Es gibt unglaublich viele Grautöne und noch eine ganze Palette an Farben dazwischen. Mhm. Ich muss meinem Mitarbeiter nicht 10.000 Euro mehr bieten, wenn der ein tolles Projekt haben möchte, wenn der sich weiterentwickeln will und irgendeine Weiterbildung haben möchte. Vielleicht möchte der ein Coaching haben. Mhm. Und dann geht es eben darum, herauszufinden, was brauchen denn die Mitarbeiter, um hier wirklich an der Stange zu bleiben.
Das ist eine ausgezeichnete Antwort gewesen, die gerade mir sehr gut.
Danke.
Die war wirklich gut. Ich sehe es genauso. Es ist, ist total abhängig von den Menschen natürlich wieder. Und dann sind wir bei der Menschlichkeit.
Ja.
Wenn wir uns so die letzten 10 Jahre anschauen, und ich glaube, in den letzten 10 Jahren ist vor allem dieser Trend zu der Digitalisierung extrem stark geworden, aber auch zu agilem Arbeiten im Sinne von in kleineren Inkrementen zu arbeiten. Weil das ist ein Change, der heute immer noch passiert, wo sich Unternehmen immer noch fragen, wir digitalisieren, jetzt sind wir im Change und denkst dir so,
echt? Du bist nicht im Change, du bist nicht agil.
Das ist so komplett, wenn du, also 80% der Sachen sind ja meistens schon digital. Wir wissen nur nicht, dass das digital, dass das schon Digitalisierung ist, ne? Also, keine Ahnung, eine nicht digitalisierte Buchhaltung zu haben, würde bedeuten, ich würde keine Belege per E-Mail bekommen, sondern alles per Post. Dann würde ich einfach einen Schuhkarton zu meinem Steuerberater geben und dann auf magische Art und Weise 3 Monate später erfahren, wie meine Unternehmenszahlen sind.
Das Ganze würde auf Lochkarten passieren
Ja.
und mit aufgeklebten Belegen, die dann der
Ja.
Steuerberater ans Finanzamt gibt. Natürlich
Also,
ist schon vieles digitalisiert.
ja.
Ja.
Wie nimmst du die Veränderung wahr, gerade durch das agile Arbeiten und durch die Digitalisierung in Kombination?
Ich sehe da zwei Gruppen von, also zwei große Gruppen, auch da wieder wahrscheinlich viele dazwischen. Aber die einen, die gehen da richtig drin auf. Die sagen, Mensch, Digitalisierung, agiles Arbeiten, auch in Kombination, super, wir tauchen da richtig tief ein und versuchen da wirklich das Beste draus zu machen. Und da erwachsen Dinge raus, die man so noch gar nicht gesehen hat. Und dann kommen andere, gibt es eine andere Gruppe von Unternehmen, von Menschen wahrscheinlich, die sagen, Mensch, Agilisierung, ja, Agilität brauchen wir auch, machen wir mal. Wir stellen uns jetzt mal alle morgens hin und erzählen uns, was wir so getan haben. Und dann denken sie, es ist agil, weil irgendjemand gesagt hat, man braucht ein Daily, um agil arbeiten zu können. Das ist natürlich Quatsch. Das ist so, das Alte zu überpinseln mit ein bisschen was Neuem. Also das, was vorher nur schwarz war, mit ein bisschen Farbe anzupinseln. Und das macht halt nicht agil. Das bringt keine Veränderung. Das bringt nur Frust, weil man sich denkt, Mensch, wir haben doch jetzt schon so viel getan. Man merkt, es ist anders als vorher. Es ist aber nicht, es fühlt sich nicht wirklich gut an, weil es ja auch nicht wirklich was bringt. Im Grunde ist es nur eine Verpflichtung, aber ich habe nichts davon. Und dann müsste man das Ganze eigentlich aufgraben. Das ist, als wenn man unter ein Haus später nochmal einen Keller drunter bauen möchte. Und das ist nochmal ziemlich, ziemlich
Oh
schwierig.
ja, das gute Fundament. Und ich bin da, und dann sind wir ganz schnell schon wieder bei Kultur, bei klarer Unternehmensstrategie und Kommunikation und dabei das Umfeld so zu schaffen, dass die Leute halt auch wissen, was sie tun können, praktisch. Gibt es aus deiner Sicht so Aspekte, die meistens dazu führen, dass Change einfach schwieriger wird? Also wo du weißt, wenn du die Dinge halt vermeidest, dann wird es irgendwie einfacher?
Es steht und fällt mit der Kommunikation. Also, was ich da an Kommunikationsfehlern gesehen habe, aber auch an guten Möglichkeiten, wenn sich jemand hinstellt und sagt, ich weiß nicht, in welche Richtung es jetzt geht hier mit unserem Projekt. Schönes Beispiel war tatsächlich ein Projektleiter, der nicht wusste, wie kriegt er jetzt das Geld zusammen für dieses Projekt, weil es schon wieder hinten rüber gefallen ist und in der Zeit verzögert ist. Er sagte, ich weiß nicht, wohin es geht. Die Info ist jetzt 2, 3 Stunden alt. Ich werde alles tun und ich werde euch morgen ein Update geben. Und jetzt brauche ich tatsächlich den Nachmittag, um hier daran zu arbeiten, mit Hochdruck zu arbeiten, dass wir die neue Timeline stehen kriegen und das neue Budget. Alles Weitere erfahrt ihr morgen Vormittag. So, super Aussage, obwohl er nichts wirklich gesagt hat, aber er hat den Leuten die Angst genommen. Die wussten, wie es weitergeht. Und wenn es nur ein ganz, ganz kleiner Schritt ist. Wenn ich das tue in einem Change-Prozess, dann habe ich wirklich viel gewonnen, dann habe ich auch die Leute auf meiner Seite.
Ja, die Klarheit, wie es weitergeht. Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich gut und das ist, ich glaube, dass das so ein Kernaspekt ist, der mir in Unternehmen immer wieder auffällt, dass wenn wir uns das Unternehmen mal auf 3 Jahre oder 5 Jahre anschauen, dass gar nicht so klar ist für viele, wo es in 5 Jahren stehen soll. Ich meine nicht konkrete Zahlen und so alles komplett fest, weil der Plan wird eh so nicht erreicht sein. Aber wenigstens mal zu wissen, wir haben heute zwei Geschäftszweige, die irgendwie miteinander konkurrieren und die sorgen immer wieder für Probleme, was wir typischerweise dauernd irgendwie haben. Und in 3 Jahren habe ich das Problem halt mal gelöst, ne? So, so eine Klarheit halt zu haben.
Dafür muss ich dann aber erst einmal an die Basis gehen und muss mir diese beiden Geschäftszweige angucken und sagen, entweder wie harmonisiere ich sie?
Ja.
Oder was gebe ich auf, was baue ich um? Das ist dann aber ziemlich blöd, denn das macht ziemlich viel Arbeit. Ja, und ich unterstelle den Leuten ja manchmal eine gewisse Faulheit
Oh ja.
und Liebe zum eigenen Produkt und zu den eigenen Ideen. Davon wieder abzuweichen, das tut halt auch echt weh.
Ich glaube, da sind wir auch bei guter Führung dann am Ende, sich auch von den Ideen der anderen führen zu lassen und dann das richtige Umfeld dafür zu kreieren.
Genau.
Lass uns nochmal zu Merch und Acquisitions wechseln, weil das ist ein spannendes Thema. Das hört sich für mich so nach zwei Unternehmen fusionieren an. Ist das es? Du nickst mit dem
ja,
Kopf.
Ja.
Wie bist du da reingekommen und was machst du da?
Ja, okay, also reingekommen bin ich da auch über ein IT-Projekt. Die letzten, also die meisten Sachen habe ich durch irgendwelche Projekte, in die ich dann reingepurzelt bin und da dann die Erfahrung gesammelt habe und das dann weitertragen konnte in die nächsten Projekte. Und das war ein Pharmaunternehmen, das ein kleineres Pharmaunternehmen oder ein Zweig davon aufgekauft hat und wo ganz schnell klar geworden ist, da ist nicht nur kulturell ist dann ein Unterschied, das ist ganz klar, sondern auch in der Technologie, in der genutzten Technik, also wirklich alles, das ist, man hätte sich keine zwei Unternehmen vorstellen können, die verschiedener sind. Beiden, wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte. Und die beiden dann irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Dir wird es mit Sicherheit was sagen, wenn ich sage, die einen, die haben geguckt, wo sind unsere Server, Office 365, wie können wir sicherstellen, dass alle unsere Daten wirklich bei uns sind. Mhm. Und die hatten dann auf dem Unternehmenscampus ein Rechenzentrum,
ja.
Das haben sie wahrscheinlich jetzt auch noch, ein Rechenzentrum, wo ganz klar ist, da sind alle unsere Daten.
Ja.
Und das andere Unternehmen benutzt Google Mail und Google Kalender.
Komplette, okay, da gehen natürlich ja. zwei Welten aufeinander.
Ganz genau. Und das ist unglaublich viel Arbeit, das miteinander abzustimmen, dann auch Arbeitsketten daraus zu entwickeln. Also wie laufen die Prozesse? Wie gibt es die in dem einen, in dem anderen Unternehmen? Wie harmonisiert man sie? Und wie kommt jeder Mitarbeiter, also es war klar, es soll keiner gekündigt werden, wie kommt jeder Mitarbeiter mit einer Aufgabe daraus, die ihm dann sogar hoffentlich auch noch gefällt?
Da stelle ich mir jetzt mal, ich kann überhaupt nicht übereinander bringen, wie du so zwei grundsätzlich verschiedene Kulturen miteinander zusammenbringst. Also weil ja dann immer wieder Menschen davon ablassen müssen, von dem, was sie glauben.
Ja, erstmal müssen sie wissen, was sie glauben.
Ja.
Das Wichtigste ist tatsächlich erst einmal wieder eine ordentliche Bestandsaufnahme.
Mhm.
Also klar zu sehen, dass die einen mit den Daten so umgehen und die anderen die Sachen alle bei Google haben, das ist eins, das ist sofort ersichtlich. Aber was erwächst denn daraus? Die einen haben Angst um ihr Wissen, die anderen, denen ist es nicht so wichtig. Warum ist es denen nicht so wichtig? Was steckt hinter deren Produkten?
Mhm.
Etwas, was sowieso viel bekannt ist. Das eine Unternehmen hat dann eben Medikamente hergestellt, die auch viele andere herstellen.
Mhm.
Das erste, das dann aufgekauft hat, das hat Monopol auf gewisse Medikamente.
Ah ja, okay, ja.
Wie bringt man sowas, also solche Dinge erst einmal rauszubuddeln?
Ja.
Die muss man ja erst einmal irgendwo herfinden. Warum?
Ja.
Es ist immer die Frage nach dem Warum und immer noch ein bisschen tiefer zu bohren, rauszufinden, warum tun Menschen, was sie tun oder tun es eben nicht.
Mhm. Die Grundmotivation finde ich auch gerade in der Führung total spannend. In dem Moment, wo du verstehst, was die persönlichen Ziele der Menschen in deinem Umfeld sind, wird es halt viel einfacher. Und oft sind es ja so Sachen wie Status, Macht, Wertschätzung, Anerkennung, was denken die anderen über mich, so diese ganzen Themen. Und bei manchen ist es die pure Inspiration, Freude an Menschlichkeit. Das sind so die Leute, die in Gespräche gehen, danach dann rauskommen, mehr Energie haben als vorher. Und das ist ja total differenziert und unterschiedlich. Ich merke das gerade in den Konzernen immer wieder, dass in dem Moment, wo du die persönlichen Interessen und die Agendas halt rausfindest, es unfassbar einfach wird, weil du dann mit den Leuten einfach, weil am Ende doch meistens jeder haben kann, was er will und es eine gute, mehrwertige Lösung daraus gibt.
Genau, das ist auch das, was wir gerade hatten schon mit, der eine braucht mehr Geld, der andere möchte eine Weiterbildung.
Mhm.
Was ist denn überhaupt die Motivation dahinter? Und letztendlich hast du recht, man kann es immer auf diese Grundmotivation runterschrauben.
Ja, spannend. Mhm. Wenn jetzt einer dazu ist und sagt, er hat sich irgendwie interessant angehört und ich glaube, von allem, was ich gehört habe, habe ich vielleicht doch ein Change-Thema. Womit sollten die Leute zu dir kommen und wie finden sie dich dann am besten?
Sie sollten mit allen Fragen zu mir kommen, die sich irgendwie um das drehen, was wir jetzt besprochen haben.
Mhm.
Also meine Haupttätigkeitsfelder sind tatsächlich Kulturarbeit in der Digitalisierung, Merger and Acquisition und demografischen Wandel. Den haben wir jetzt noch nicht so groß angesprochen, aber das ist sowas wie eine Frage, wie bleibt das Wissen im Unternehmen? Wie schaffen wir es, alte, und junge Mitarbeiter miteinander arbeiten zu lassen, ja, weil die einen sagen, das haben wir schon immer so gemacht und die anderen, ja, sagen, lass uns mal was Neues ausprobieren. Ja. Also auch da, wenn es da irgendwelche Fragen gibt, wenn Sie merken, irgendwo knatscht es im Getriebe, dann sollten Sie mich ansprechen. Ja. Am besten finden Sie mich natürlich über meine Webseite.
Ja.
www.stefanieselmer.com, du wirst sie bestimmt verlinken.
Geht in die Shownotes rein. Mhm. Ach, spannend.
Ja, wir könnten noch ein bisschen weitermachen.
Könnten wir. Dann wird es wie immer, ich hab's dir erzählt, ich habe letztes Mal, bin ich auch in einem Podcast ins Erzählen gekommen, habe fast 2 Stunden geredet, das war dann ein bisschen zu lange, frage ich mich immer, wer soll sich's anhören?
Vor allem, das ist jetzt ein guter Überblick. Wir machen nochmal Vertiefungsfolgen.
Ja, auch im gerade auch im Kontext von Homeoffice und Routinen fallen weg, ne? Die ich fahre zur Arbeit und höre da Podcast, ist auf einmal ausgetauscht zu, ich gehe aus der Tür raus, sitze in der Arbeit und habe irgendwie 2 Sekunden gebraucht.
Ja, das stimmt. Geht mir auch so.
Ja, bei mir dasselbe. Ja. Stefanie, mega cool, dass du dabei gewesen bist. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
An wo auch immer du gerade zuhörst, wahrscheinlich im Homeoffice, da wo wir alle gerade sind, weil es wird noch in der Corona-Pandemie online gehen, diese gute Folge. Wir freuen uns natürlich über Feedback. Lass gerne 5 Sterne auf iTunes da, schreib was in die Kommentare rein. Und wenn du mehr von Steffi hören willst, dann einfach den Link in den Shownotes, aber auf die Webseite. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.